Sie hören einen Podcast von DRS1.
Persönlich. Christine Hubacher im Gespräch mit Gästen.
Grüß euch miteinander und persönlich aus Flawil. Ich habe selten, muss ich ehrlich gesagt sagen, mit einem Ortschaftsnamen so gerungen, wie mit dem einfachen, kleinen, zweisilbigen Wörtchen. Man sagt ja, hier scheint es Flawil. Aber also schon wenn ich das sage, klingt ja das ein bisschen komisch. Darum sind es hier verziehen, alle Flawilerinnen und Flawiler, wenn ich einfach eure Ortschaft ein bisschen einbernere. Meine Gäste wohnen und arbeiten beide in Flawil. Brigitte Weibel ist Coiffeurmeisterin und führt seit 26 Jahren ihren Laden mitten im Dorf. In ihrer Freizeit geht Frau Weibel am liebsten mit ihrem Esu spazieren. Und wenn ich Esu sage, meine ich wirklich ein Tier. Ja. Der zweite Gast ist der Uli Hefeli, Goldschmied mit eigenem Laden hier im Dorf. In seiner Freizeit spielt der Herr Hefeli gerne Theater. Herzlich willkommen. Brigitte Weibel, passt die Frisur, die der Uli Hefeli hat, eigentlich überhaupt zu ihm?
Jawohl, passt sehr gut zu dem Charakter.
Ich finde es. Ist das eine Frisur von euch?
Nein, aber sie passt und ich muss ein Kompliment geben. Demjenigen, der es geschnitten hat.
Könnt ihr es noch ein für die Leute, die die Frisur nicht sehen, ein bisschen beschreiben?
Ja, es ist ein Bürstenschnitt, oder? Er ist sehr passend kurz, oder? Obendran und die Seite schmal gehalten. Es ist einfach so eine, die man waschen und trocknen kann.
Was sagt ihr zu der Haarfarbe? Wie würdet ihr mit dieser Haarfarbe sagen?
Es ist etwa ein Hellbrau. Ist Mittelbrau so.
Herr Hefeli, was steht bei euch im Pass?
Ja, ich glaube irgendwie Brau. Ja.
Also nicht schlecht getroffen?
Nein, nicht schlecht getroffen, nein. Ich hätte auch immer mal gerne noch graue Haare gehabt, solange ich noch habe.
Graue?
Ja, fände ich noch spannend mal noch. Aber... weiß nicht.
Also, ihr meint so die Männer mit diesen grauen Schläfen, auf dem stehen ja scheint die Frauen, so?
Ja, so die Richtung fände ich lässig, ja, genau.
Wenn ihr jetzt Frau Weibel anschaut, den Schmuck, den sie anhat, was findet ihr, passt hat zu ihr?
Ja, also es ist mal sehr ein farbenfrohes Bild, das ich da sehe, mit Brille, die passt zu Schal, zu Oberteil, Violett, Türkis, Orange und der Schmuck mit Brille passt perfekt, ja.
Ihr sagt das so mit Brauen, das ist, das ist heikel, dass man da den richtigen Schmuck anlegt dazu.
Also jetzt mit der Brille, die sie trägt, mit so viel Farbe, ja, denke ich schon. Also wenn sie jetzt da etwas hat, wo absolut konträr wäre, dann wäre es heikel, ja.
Ihr habt ja beide viel mit Kunden zu tun. Ihr müsst schauen, was passt, was nicht passt. Ihr müsst jemandem etwas empfehlen. Was würde jetzt nicht passen? Zu der Frau Weibel?
Das ist jetzt gerade noch schwierig so. Ja, ich glaube irgendwie etwas Feines und sehr Klassisches, würde ich jetzt einmal sagen. So. Irgendwie ein Saphir mit 12 Brillantli rundherum, das wäre jetzt glaube ziemlich jenseits. Das würde sie glaube nicht tragen.
Stimmt das?
Ja, wenn man es überkommt. Also ich habe es natürlich nicht. Ich will es nicht kaufen, wenn man es überträgt. Also eben, man hat immer Freude, oder?
Was würde zum Herrn Hefeli nicht passen?
Wenn die Seite breit wäre, oder? Und längere Haare, oder? Und auch gefärbte Haare oder Mesh, das passt nicht. Oder?
Was sagt ihr eigentlich zum Mann mit gefärbten Haaren?
Ja, wenn man sie so färbt, dass der andere nicht sieht, ist es gut. Es darf einfach nicht auffallen. Oder da kann, man kann schon ganz feine Mesh machen. Man kann in graue Haare, in weiße Haare, schwarze, dunkle, aber die müssen ganz fein sein. Es darf einfach nicht auffallen. Man darf nicht, eine Farbe ist nur dann gut, wenn man nicht sieht, dass es gefärbt ist.
Bei älteren Leuten?
Ja, jawohl. Also es ist immer, wenn es einfach der eine der will auffallen und dann macht man die Farbe, die auffallend ist. Aber jetzt bei einem Herr, oder? Sollte das eher ein bisschen zurückhaltend sein.
Hat es schon Situationen gegeben, wo ihr gesagt habt, das mache ich euch nicht?
Ja, also es hat Situationen gegeben, jetzt nicht im Färbebereich, aber es hat mit Haarverlängerung, das ist etwas, was einfach wieder spezifisch ist, das mache ich nicht. Oder halt ganz spezielle Farben. Man hat, wenn's auf eine, einmal haben wir, mal haben wir doch müssen grüne Mesh machen, aber die sind geseilt ziehen, oder? An einem Wettbewerb. Und die haben jetzt einfach dort wollen. Und dann ist das etwas anderes, oder? Dann stehen die hinten dran, aber nicht für den Alltag.
Also da hat er schon gesagt, das mache ich einfach nicht.
Dort haben wir das schon gemacht, aber einfach nicht für den Alltag. Oder? Außer derjenige sagt, ich brauche es für das und das. Und dann weiss er, was ja auf ihn zukommt.
Wollt ihr denn die Leute vor sich selber schützen? Weil ihr wisst, die müssen nachher einen Monat mit dem rumlaufen, zum Beispiel.
Ich will einfach, dass sie sich wohlfühlen können, oder? Und dass sie sich gerne im Spiegel anschauen und sagen, mal so gefalle ich mir.
Aber es könnte einer mit blauen Haaren sagen, lässig, habe ich schon lange wollen.
Ja, wenn er mir das so sagt, oder? Dann mache ich das, aber mit dem Ding, dass es nicht lange hält. Wenn er dabei dazu steht und sagt, ich will das immer wieder machen, weil eine blaue Farbe hält nicht, oder? Oder nicht so gut. Sie wäscht sich ja auch wieder raus. Es ist nicht natürlich.
Die Kunden mit speziellen Wünschen, Herr Häfeli, bei euch, der geht ja sehr auf einen Kundengeschmack ein. Wenn die sagen, etwas Verrücktes wollen von euch, wie fest könntet ihr da Einfluss nehmen, weil ihr denkt, das ist, aber jetzt, wie ihr gesagt habt, bei der Frau Weibel, was? Ein Saphir mit so kleinen Brillantli und einer feinen Kette, das würde nicht unbedingt zu ihr passen. Würdet ihr sie dann probieren zu beeinflussen?
Also wenn sie das will, dann würde ich ihr, also ich habe das einmal nicht gerade im Laden, aber wenn sie das will, dann würde ich ihr das einmal um den Hals hängen. Und ich denke dann, wenn sie sich mit dem sieht, dann macht es meistens bei den Kunden auch Klick, ob das passt zu ihnen oder nicht. Also in dem Sinne muss man Kunden nicht so beeinflussen und steuern. Die spüren in der Regel schon. Und wenn sie halt dann einen Traum hat von ihrem Saphir mit 12 Brillanten und der ums Verordnen will, ja, dann...
Wenn er dann sagen, dir auch nicht mehr,
das verdienen, oder? Nein, ja, logisch, ja, dann kann sie den haben, klar, ja.
Kann man sich eigentlich in Kunden trompieren? Wenn die so zum Laden reinkommen, wenn jemand so ein bisschen armmütig angelegt ist und denkt, ja, der kauft nichts.
Also das finde ich sehr heikel. Also Leute vom Aussehen her, also sprich Kleidung zu beurteilen. Also dort kann man sich, oder könnte man sich sehr täuschen. Also ich denke, dort ist einfach mal fragen, was sie wollen. Also es geht ja relativ viel zuerst einmal mit Fragen los, um was geht es und was wäre wichtig. Und dann kann man ja auch mal einen Preis sagen und sehen, wie die Leute reagieren. Wenn sie total verschrecken, dann ist es auch klar. Aber einfach so mal aufgrund von Kleider oder von Aussehen über die Abstempel finde ich sehr heikel.
Aber ihr hättet schon gern, wenn zum Beispiel jemand zu euch reinkommt, der schon relativ viel Schmuck anhat, dann weiss man, das ist eine gute Kundin.
Ja, wenn er von mir ist, ist es super. Und wenn er jemand reinkommt und nicht viel Schmuck anhat, dann ist es auch leer. Dann weiss man ja, da hat es noch Bedarf.
Es hat noch viel Platz.
Ja, es hat noch Platz, genau. Ja, das ist, also, es geht beides. Ja.
Ist eigentlich eure Frau eine dankbare Abnehmerin von euren
Das ist ein heikles Thema.
Also es muss doch fantastisch sein, die Frau sein von einem Goldschmied.
Ja, ich kann mir so nicht vorstellen, ich kann mir so selber kaufen. Also sie ist meine härteste Kundin, also an ihr bin ich sehr gewachsen. Sie hat einen sehr speziellen Geschmack, trägt auch nicht extrem viel Schmuck. Und bis es dann passt, also es gibt, also es hat gegeben, dass man einen Ring über Wochen immer am Samstag nach dem 4 ist sie gekommen und dort noch abnehmen und das muss noch anders werden und so, bis es dann passt. Und sie hat mir auch sicher so ein bisschen die Augen aufgetan, ja, sich über die Reine zu versetzen, wo nicht gerade schnell zufrieden ist. Also das ist spannend.
Also hat sie auch schon Schmuck zurückgewiesen? Er hat ihr etwas geschenkt und nachher hat sie gesagt, das ist nett gemeint, merci.
Ja, das ist also mein grösster Frust war, wir haben die erste gemeinsame Weihnacht gefeiert, wo wir zusammengezogen sind. Und ich habe wirklich in Nachtschicht einen Ring gemacht für sie. Und habe den natürlich auch schön eingepackt und Freude gehabt, um den übergeben. Und der Christbaum ist gelaufen und wir sind da parat und ich habe ihr den gegeben. Und sie hat etwa 30 Sekunden das Gesicht gehalten und dann ist es eingebrochen. Und ich bin total sauer gewesen, weil ich gefunden habe, es war noch ein ordentlicher Brillant, den sie bekommen hat. Und ja, hat er nicht wollen. Und ich wollte dann die Weihnacht absägen. Ich habe gefunden, das mache ich so nicht mit und jetzt hören wir gerade auf und überhaupt.
Also zu Tode beleidigt.
Ja, total, ja. Und dann, das hat dann eben den anderen Ring gegeben, wo sie dann eben wirklich jeden Samstag gekommen ist. Und wir da geschafft haben. Und spannend ist dann auch noch, dass es ist irgendwann dann im Januar ein Berlin-Laden reingekommen. Und dort hat man wirklich gemerkt, die Stimmung ist am Kochen. Also sie ist sauer, er ist sauer. Und sie hat dann eben auch ein paar Kreolen bekommen.
Was sind Kreolen?
Ohrringe. Ja. Und hat gefunden, sie gefallen, also die gefallen ihr nicht, sie will die nicht. Und hat dann die auch angezogen. Und ich habe dann wirklich das Problem auch nicht ganz gesehen. Und bis dann herausgekommen ist, dass sie aus England ist und dass sie eben eigentlich gerne so Saffierlichkeit mit Prelente rundherum. Und dann haben wir das tatsächlich auch gehabt, zwei Stück. Und haben dann gefunden, wir nehmen die Creoloretto und sie kann es umtauschen. Und dann hat sie so ein bisschen gewährweiset, wie ich das jetzt nehmen soll. Und dann hat er gefunden, nimm beide, wenn du schon mal etwas hast, was dir gefällt. Und so.
Und ihr habt genickt.
Ja, klar. Ja, ich habe es ja dann begriffen und habe es ja auch schon erlebt. Und bin dann irgendwie am Abend immer fort und ich habe die Geschichte erzählt mit dem Verständnis, wo ich jetzt noch umgehen kann und dass das ja wirklich super ist, dass man das kann umtauschen und als Mann sich da nicht irgendwie aufregen. Und auf dem Heimweg hat sie dann gesagt, sie hätte dann im Fall noch ein paar Alkreolen von vor zwei Jahren. Wo ihr im Fall auch nicht gefallen, ja. Und, dann gefunden, gut, jetzt ist es klar, also dann tauschen wir die auch um. Und, aber das ist dann auch gefragt, hast du sonst noch irgendetwas, was du nicht willst? Das ist dann aber gewesen. Also, das ist so eine Geschichte, ja.
Aber jetzt, eure Frau sitzt da vorne, hat einen schönen Silberschmuck an, Ohrringe, so einen pelzigen Ring. Das ist jetzt alles, das hat auf Anhieb gefallen.
Ja, also, die Kette, die sie hatte, war immer in Basel an der Schmuckmesse. Und dann hat sie eigentlich den Stand gefunden und ist dort hergerannt und hat angefangen einkaufen. Und ich bin dann hinten an, mich hat mir dann irgendwann einmal gefragt, ob wir dann eigentlich ein Geschäft haben. Und sie hat dann schon zwei Tableau mit Ketten voll gehabt, zwischenzeitlich. Und dann ist klar, dann kaufe ich dann das, ja.
Also, und wüsste, die liegen richtig?
Ja, also ja. Mal bei ihr sicher, ja.
Heikle Kunden. Frau Weibel, habt ihr das auch?
Ja, kritische Kunden, das sind eine Art auch sehr interessante Kunden, das sind auch junge Kunden. Oder heikle, das sind natürlich Kinder, oder? Die sind sehr kritisch.
Wieso?
Ja, weil das muss schnell gehen und zackig, oder? Und am liebsten sitzen und schon wieder die heiße, oder? Weil die können ja nicht so gerne zum Gewaffe, wenn sie müssen, oder? Erst wenn sie selber können, sich entscheiden können. Aber kritische Kunden ist manchmal einfach ein Schwierigkeitsgrad von der Haare ist kritisch, oder? Aber der Kunde selber ist nicht so kritisch. Er will ja einfach, mein Bedürfnis ist, dass er eine Frisur hat, eine Art Schüttelfrisur hat, wo er am Morgen kann aufstehen kann und es sitzt, oder? Selber kann machen und nicht zu fest abhängig ist.
Was sind schwierige Haare?
Schwierige Haare, das sind so Bandhaare. Das sind einfach solche, die hängen, oder? Die einfach kein eigenes Leben haben, oder?
Also, hat die schwierige Haare? Die hängen jetzt ein bisschen.
Sie hängen, ja. Mhm. Die hängen. Also, darum sind sie ja auch länger und nicht kurz. Weil wenn sie kurz wären, wären sie ja flach.
Ja, und dann wären sie extrem schwierig.
Dann wären sie
ich
extrem
weiss,
schwierig.
Ich weiss, von was sie reden, genau. Also so, einfach tut man so ein bisschen schauen, was könnte passen etc.
Was bringt der Kunde mit? Was bringt der Kopf mit? Hat es Wirbel? Hat es weniger Haar? Hat es viel Haar? Hat es gemischte Haar? Also wenn eine leichte Wellung drin ist, dann kann man ja unterstützend eine Durwelle machen. Aber in so einem Graz Haar empfehle ich es eben nicht, weil die heben einfach nicht die Durwelle. Es gibt einfach Sachen, die nicht möglich sind, dass es lang hebt. Und dass es gut aussieht und dass die Haare nicht kaputt sind.
Ihr habt ja in diesen 26 Jahren, als ihr den Laden hier habt in Flawil, habt ihr ja ganz viele Haarmoden mitgemacht. Ja. Ihr habt ja die Krüseli mitgemacht, die sich auch in die Miniwagen haben lassen, die Haare tun. Habt ihr das eigentlich schön gefunden?
Ich habe eher meine Kundinnen darauf aufmerksam gemacht, dass es auch ohne Durwelle geht. Und habe viele dazu gebracht, dass sie von den Durwellen eher weggekommen sind. Und auf einen Haarschnitt und zu sich selber eine Art. Eine Durwelle ist auch eine Stützwelle. Es gibt einen Halt, oder? Der Halt hat ganz verschiedene Ursachen, oder? Von dieser Durwelle, oder?
Merkt man eigentlich, wenn eine Kundin oder ein Kunde zu euch kommt, wie es dem geht?
Ja, das merkt man schon, ja, ja. Weil, wenn man über längere Zeit mit dem, die Kopfhaut anschaut, oder? Es gibt im Leben einfach die Höhen und Tiefen. Und Haut und Haar ist ein Ausdrucksorgan. Und das muss man sich einfach bewusst sein, dass man es ja auch sieht. Die Haut wird fahl, wenn es einem verschreckt. Oder? Wir sind jetzt ein bisschen rot geworden, weil die Nerven eben ein bisschen mehr geschafft haben. Die Blutung war stärker gewesen. Und so ist es auch bei der schuppigen Kopfhaut. Da hat einfach sehr verschiedene Ursachen. Ja.
Ist das etwas, was dann auch ein bisschen ansprechen? Oder wenn ihr merkt, ihr habt eine Kundschaft, die schon lange zu euch kommt, eine Frau, ein Mann, wollt ihr das so ein bisschen zu thematisieren?
Ich mache es einfach darauf aufmerksam, machen, ob ihnen das auch aufgefallen ist oder wegen Haarausfall. Also ich würde nicht darauf hinweisen, oder einfach, ich tue sie darauf ansprechen, ob es ihnen auch aufgefallen ist. Oder? Und wenn sie mich weiterfragen, dann gebe ich Antwort.
Aber ihr tut nicht psychologisieren?
Nein, das behalte ich für mich.
Der hat ja auch schwierige Momente dort, dass es kommen, also nicht nur Leute, die sich verschönern wollen, sondern auch Leute, die eine Chemotherapie gemacht haben, die nachher die Haare ausfallen. Das sind sicher wahrscheinlich auch heikle Momente für euch, oder nicht?
Ja, da möchte ich einfach sehr viel Ruhe haben. Und wenn es so ist, schauen wir einfach, dass ich das eher nach Randzeit nehme, dass man das begleiten auch, oder? Und nachher sehe ich ja die Leute eine Zeit lang nicht, aber man tut sich gleich wieder einmal daran erinnern oder man fragt. Also ja, ich habe sehr verschiedene, jetzt kommt mir gerade so etwas in den Sinn, ich habe eine Kundin vor Jahren, da habe ich also eine Verlobungsfrisur gemacht, oder? Also dann sind sie gereist nach Amerika, dann haben sie eine Hochzeitsfrisur nachher gegeben. Dann hat es eine Tauffrisur bei dieser Kundin. Dann hat es aber auch eine Beerdigungsfrisur gegeben, der Mann sehr früh verstorben ist. Oder? Und nachher sind sie weggezogen, oder? Aber die Verbindung der Haare hat eine Herzverbindung gegeben. Man schreibt sich einfach so an Weihnachten, weil man einfach viele verschiedene Stufen mitgemacht hat. Und letzte, bevor man 2 Jahre, war das Mal im Laden und hat der Tochter gezeigt, wo sie als Kind die Haare geschnitten.
Also so quasi vom Kind ja. bis auch ins höhere Alter, wo der sicher auch kommt, hat, wo man auch ein Teil ist oder ein Ausschnitt immer von ihrem Leben mitbekommt.
Ja, mitbekommt. Und so ist es eben schon. Oder gestern hatte ich gerade eine Kundin, die kommt schon 40 Jahre in das Geschäft. 25 Jahre zu mir und 15 Jahre bei meinem Vorgänger. Und das ist ja auch etwas, da hat es ja verschiedene Momente von mir wie von der Kundin, oder? Wo einmal trägt sie einem und einmal trägt ich sie. Manchmal, wo der andere gar nicht weiss, dass man getragen wird. Oder?
So quasi von der Wiege bis zur Bahre. Uli Hefeli, das ist wahrscheinlich bei euch als Coach mit nicht so.
Wohl, das ist schon so, doch. Also es geht, Schmuck ist irgendetwas, was sich das Leben durchzieht. Es geht eigentlich bei der Geburt los. Das gibt es dann manchmal, dass man irgendwann an einem Morgen einen leicht bleichen Mann im Laden hat, der ziemlich verstört ist. Der ist dann gerade Vater geworden und weiss nicht genau, was er soll anfangen mit sich. Und eventuell hat er schon etwas reserviert vorher oder kommt jetzt irgendwie überwältigend von dieser Situation dahin. Und die sind immer sehr spannend zum Anschauen. Die haben irgendwie alle 3 Minuten flutschige Augen und sind ein bisschen abwesend. Und wir haben das ja schon auch einmal einen Schnaps angeboten, weil wir das Gefühl haben, das wäre jetzt nicht
er
schlecht.
So, nicht.
Genau, ja. Das ist so der Einstieg.
Und dann kauft er für seine Frau, die geboren hat, kauft er etwas oder für das kleine Baby?
Nein, schon für die Frau. Denn also das ist irgendwie, glaub, wo ein Mann schon merkt, dass er jetzt irgendetwas miterlebt hat, wo er selber so nicht kann, einfach wegstecken und es ist egal, sondern das ist schon ein tiefer Moment. Es gibt auch Väter, die irgendwie im Vorfeld sagen, nein, auf Geburt gibt es nichts. Und Frauen, die dann sagen, nein, das stimmt ab und so. Die hat sogar das Haus gekauft, aber wenn dann der Moment da ist, dann braucht es dann anscheinend doch ein Zeichen. So. Und dann geht es weiter. Irgendwann stehen die Kinder im Laden, die brauchen den Ohrring. Das ist dann so der erste Moment, wo dann, also mal noch schon Ohrlöchli stechen, wo dann eine wichtige Entscheidung ist für so ein Kind.
Also, gibt es ein Geschrei?
Nein, also nicht wahnsinnig oft. Es geht doch darum, dass man mit diesen Kindern im Vorfeld auch sagt, was jetzt abgeht. Also es tut weh. Das ist einmal der erste, also einfach als Information, dass sie das wissen. Ich stelle einmal 3 Fragen, oder? Also eben, Ohrringe schiessen tut weh, willst du? Wenn ja, ich schiesse es. dass sie mich auch noch anschauen. Und,
ja, das ist schon Kind gegeben, die gesagt, nein, wenn ihr das macht, dann gehe ich lieber wieder.
Nein, es hat Kind gehabt, also das, so weit geht es nicht einmal. Es hat ein Kind, das beim Satz, es tut dem Fall weh, schon Reis ausnehmen. Die sind dann schon näher bei der Frau Weibel hinein. und rennen so dann davor.
Genau.
Ja, die geben dann Gas, ja. Und, also einmal, das ist so irgendwie die verrückte Geschichte. Da ist ein Götti, der hat den Auftrag bekommen, mit seinem Götti-Meitli jetzt den Ohrring machen lassen. Und, das weiss ich heute noch, das war Melanie gewesen. Und bis zum ersten Loch hat sie durchgehebt. Und dann war Ende gewesen. Und dann hat der Götti gefunden, gut, dann gehen wir jetzt eins trinken. Er hat, das war morgen gewesen, er hat die erste Stange gehabt. Und Melanie hat Schocki bekommen. Dann sind sie wieder gekommen. Und sie hat dann die Pistole wieder gesehen und ist wieder davor gerannt. Das ist dann das zweite Bier geworden. Und dann ist sie wieder gekommen, das dritte Bier. Und dann haben wir dann wirklich nach dem vierten Bier haben wir es dann ganz schnell gemacht. Und der Götti ist komplett erledigt
und fertig gewesen.
Ja, und der Oberhammer ist eigentlich gewesen, dass dann Melanie nach dem zweiten Loch gefunden hat, das hätte ja überhaupt nicht wehtun. Und das hat ihm dann, glaube ich, noch den Rest gegeben.
Also da kommen Kinder, ja. Und nachher werden sie älter.
Ja, dann brauchen sie irgendwann einmal die nächsten Ohrringe. Also die ersten Ohrringe sind ist eine riesige Geschichte zum Auslesen. So ein Mädchen von irgendwie 10 Paar Ohrringe geht fast drauf, weil so viele Ohrringe und es gibt nur ein Pärchen. Und dann kommen irgendwann dann die Freundschaftsarmbänder und Freundschaftsring, Verlobungsring, Ehering. Dann eben wieder Geschenk auf Geburt, dann gibt es Scheidungen natürlich. Also, wo dann
was, Sachen... aber da kommt ja niemand ein Scheidungsring kommen.
Nein, aber sie können den Ehering entweder gleich verkaufen, wenn sie ihn nicht irgendwie sonst entsorgen oder umschmelzen. Das ist das Thema. Dann gibt es Hochzeitsgeschenk, also Hochzeitstag, Geburtstag, Weihnachten. Dann irgendwann gibt es Frauen auch, die sich einmal ihre Schmuckkisten anschauen und einmal alles umnehmen zum Umschmelzen. Das ist dann auch eine Geschichte. Und dann, ja, irgendwann kommen dann zum Beispiel auch wieder halt Todesfälle, auch, wo dann einerseits Schmuck muss verteilt werden, also reinigen und schätzen, dass das irgendwie der Familie aufgeht.
Also habt ihr wirklich von der Wiege bis zur Bahre, der hat einfach noch nie gesagt, weil das sieht man ja in den Filmen, dass ein Mann seinen geliebten, schönen Schmuck kauft. Kommt das zu Flaville vor?
Das kommt zu Flaville vor, ja. Ja, ja, das ist sicher etwas. Ja. Wenn ein Mann reinkommt, wenn er sich gerade von vornherein auf den Test rauslässt, dann sucht er etwas aus. Es gibt auch Männer, die einfach einen Gucci wollen. Dort finde ich, das ist dann nicht wahnsinnig lässig.
Wieso wusstet ihr, dass es nicht für seine Frau ist, sondern für die Geliebte?
Das weiß ich nicht immer.
Aber ihr ahnt es?
Manchmal, ja.
Wieso? Weil ihr den Mann kennt?
Also teilweise kennt man Männer, wo man kann davon ausgehen kann, dass es jetzt vielleicht nicht unbedingt für die Frau ist. Ab und zu wird für Freundinnen ein bisschen mehr Gefühl investiert beim Auslesen. Also das ist nicht irgendetwas, was täglich vorkommt, aber das gibt es schon auch, ja.
Oder die denken da, dass Leute von auswärts kommen, Männer lieber von auswärts herkommen an einen Ort, wo sie denken, da kennt man niemand, da kennt mich niemand. Und das ändert nachher so in ein Geschäft gehen. So.
Also teilweise bin ich noch erstaunt, dass Männer das nicht irgendwie so wahnsinnig trennen. Also irgendwie, sie kennen den Goldschmied und ja, nehmen das irgendwie recht locker und... Also klar, sie könnten davon ausgehen, dass ich es nicht erzähle.
Steht ihr eigentlich quasi so unter einem Goldschmiedegeheimnis oder so?
Ja, schon, ja. Ja. Also es ist mal sicher klar, also grundsätzlich, also, das ist jetzt irgendwie, das mit der Freundin kommt nicht so häufig vor, aber es ist mal sicher klar, dass wenn ein Mann etwas für seine Frau ausgelesen hat, dass ich die Frau nicht darauf anspreche. Also ich weiß ja nicht, ob sie es schon überkommen hat. Also das, die Überraschung irgendwie verraten. Und ich sage auch nichts, wenn ich jemanden treffe und ein Schmuckstück habe von mir, etwas dazu, wenn die Kunden nicht selber davon anfangen zu reden.
Wieso?
Weil ich nicht weiss, ob sie das überhaupt wollen, wenn noch andere Leute rundherum sind, dass das jetzt irgendwie gerade so auf dem Tisch ist, dass sie da etwas gepostet haben. Also ich warte auch immer auf Kunden, wenn sie damit
arbeiten. Also das ist so ein bisschen Diskretion.
Ja. Ja.
Wenn ihr das vorher gesagt habt, eben als Kind, als Mädchen vor 10 Ohrenringen oder Ohrsteckerli sind, wenn ihr euch zurückerinnert, Frau Weibel, und ihr als Kind, habt ihr das dürfen, gehen Löchli machen oder eben Ringli kaufen? So?
Ich habe kein Löchli, ich habe bis heute noch keine, weil ich habe Clips, weil ich habe sehr gerne Schmuck, oder? Also ich habe sicher gekrümelt, oder? Also ich bin ein Krümeli, also Schmuck, oder? Früher noch in der Lehre oder so ist man dann halt, anstatt QS, ist man halt irgendwie einen Modeschmuck nachgekannt. Und das ist eine Art auch wirklich ein Hobby geworden. Ich habe selber auch Modeschmuck im Geschäft, oder? Und es hat sich einfach mit meinem Leben irgendwie ist das gewachsen.
Einfach so ein bisschen krümeln.
Ja, und wenn
ist das Lädeln?
Ja, Lädeln.
Ja. Ja. Ihr seid ja als Nachzüglerli ja. in eurer Familie aufgewachsen. Eure Geschwister die sind schon viel, viel älter gewesen. Seid ihr quasi als Einzelkind aufgewachsen?
Ich bin als Einzelkind in der Art aufgewachsen, weil die grössere Schwester war dann 7 gewesen. Das war auch gewaffnet. Und bei ihr konnte ich auch ein bisschen im Zimmer schauen, wie sie da die Haarteilung gemacht hat. Sie hat das noch gelernt. Oder die älteste Schwester, die ist dann 12 Jahre älter. Und dann hat es noch eins zwischen ihnen noch, das ist 11 Jahre. Und da habe ich immer gedacht, jetzt für mich, nein, also weil an dem Karfreitag war es so ein Tag gewesen, dass wir dort noch zu dieser Mutter die Durwelle gemacht haben, oder in der Küche. Und das
nein,
hat ja Schwester. Und das hat ja enorm geschmeckt, oder? Und ich habe gesagt, nein, so etwas lerne ich ja nicht.
Was geschmeckt? Hat es gestunken?
Gestunken. Wie Schwefel, oder? weil in einem Gewaffen mit Durwellenwasser, das schmeckt einfach mit Schwefel, oder? Und wie viele Eier, oder?
Und das hat es immer am Karfreitag, hat es ja. Nach vielen Eier
geschmeckt. Ja. Weil die Mutter hat geschafft, oder? Der Geschäftshaushalt war es. Und hat dann nicht eine Zeit gehabt, oder? Und die Schwester hat das einfach zu Hause
gemacht. Was hat eure Mutter gemacht?
Meine Mutter hat eine Wäscherin, eine Wäscherei gehabt. Da haben die Leute also die Wäsche gebracht. Auch Restaurant, früher war es ein Hotel Luzel oder ein Jägerhaus. Oder dann sind die Leute Wäsche gekommen, die hatten keine Automaten. Wir hatten 3 Automaten gehabt und da Übergewändchen. Und durch das habe ich eine Art schon ein bisschen das Geschäftliche, oder? Habe ich von ihr eine Art übernommen, weil sie natürlich eben mehrheitlich, oder? Mit dieser Wäscherei beschäftigt war und ich natürlich mit allem anderen, was rundherum gelaufen ist.
Seid ihr, also wenn ihr das so sagt, ein wildes Kind gewesen?
Ja, ja. Also ich bin verschiedentlich, weiss ich, dass ich ihr immer ab bin. Oder einfach, ich bin ein einfaches Kind, weil ich bin sehr einfach aufgewachsen, aber nicht einfach zum Haar, oder? das ist es so. Und ich bin, ja, also da sehe ich, dass ich mit ihr zu der Lehrerin in der 2. Klasse, die gesagt hat, also mit ihrem Kind kann ich nicht mehr anfangen, oder?
In der 2. Klasse?
In der 2. Klasse habe ich das fertig gebracht, ja. Oder? Und im Gatter bin ich ein Ab im Dorf, wo sie mir im Dorf gesehen haben, weil ich einfach die Freiheit geschaut habe. Oder dann in der 3. weiss ich, ein Trägerröckchen, die einfach das will auf einem Geschäft. Und sie hat gefunden, wir gehen jetzt ins Kaufhaus Schmied, oder das. Und dort habe ich halt auch gesagt, nein, das will ich nicht, weil ich immer gewusst habe, was ich nicht will, oder? Und dann hat halt die Verkäuferin auch gesagt, ja, wenn halt Mutter muss, eine Tochter folgen, kann man das nicht machen. Oder? Und dann aber ich habe ja Zöpfe gehabt, da habe ich gewusst, jetzt wird wieder einmal gezogen draussen, oder?
Also einfach ein wildes
Kind. Ja, einfach, ich habe einfach gewusst, was ich nicht will. Und der Vater hat dann auch gesagt, lass sie doch, wenn sie nicht zufrieden ist, oder? Und es ist irgendwie schon, hat sich eine Art das so ein bisschen durchgezogen, oder?
Und ihr wollt dann Coiffeuse werden?
Ja, ich war dann im Institut und dort hat es mir halt auch nicht gepasst, oder? Und dann, aber ich konnte nicht heim.
Wieso seid ihr denn im Institut? Hat man euch ins Institut da? Also so ein bisschen zum Braven?
Ich, sie hat es vielleicht gehofft. Sie hat es gehofft, aber ja, es ist ein Volontär, also ich bin als Volontär zum Französisch lernen. Und wir sind das 3. vom Dorf gegangen und das war eine Motivation. Aber die 2 sind dann eben früher abgebrochen und ich musste bleiben. Oder? Und da hat jetzt alles nichts genützt, um irgendwie gesagt, du hast wollen, oder? Auf dem dann, das stimmt, oder? Also, und die anderen Schwestern sind auch gewesen, und die haben das auch so also, gut. Also da hat jetzt einfach alles nichts genützt. Und dann mal das Beste aus der Situation gemacht und dann habe ich angefangen, denen ein bisschen Haare zu trüllen und einfach
ja, wo, im Institut
der Mädchen? Im Institut oben, ja. Einfach, wenn wir es nicht gesehen haben, haben wir dann das eben so.
Und dann seid ihr auf den Geschmack gekommen, oder denkt,
ja, es wäre einfach etwas sicher, dass ich muss, mit Menschen zu tun haben. Einfach mit Menschen. Ist gleich in welcher Form. Und ich bin zuerst geschnuppert in die Hotel, in ein Restaurant, Hotelfachschule, und, also nicht in einem Hotel, in Gossau und, oder in einem Coiffeur, wo meine Schwester war. Und dann die Motivation war sicher noch, weil die Schwester auch Coiffeur ist dort.
Trotz der vollen Eier an Karfreitag.
Ja, deshalb habe ich dann zuhause nicht gemacht, weil meine Mutter musste kommen. Zum Coiffeur, ja.
Hättet ihr gern, Uli Häfeli, auch schon als Kind einfach mit gern Handwerker gearbeitet oder eben mit so edlen Stoffen gearbeitet, so das ganz speziell? Oder was war denn euer Weg zum Goldschmied?
Also so edle Stoffe haben wir daheim nicht gehabt. Ich bin so ein bisschen als Landei aufgewachsen, also ziemlich stark, und bin dann irgendwann einmal von meinem Vater zu einem Silberschmied gebracht worden, weil er gefunden hat, das wäre noch lesen. Und dann habe ich gefunden, das ist ja... Finde ich auch gut, ja. Und das war so der erste Einstieg gewesen. Und dann habe ich dann gefunden, mal, Gold, das ist gut, und Silber ist auch gut. Und habe gefunden, doch, also es ist etwas Künstlerisches. Dabei ist es eigentlich sehr handwerklich. Also das mit dem Künstlerischen kommt relativ spät. So als Goldschmied ist man relativ lang am Feilen, am Schmiergeln und am Sägeln. Hat ordentlich Platten in den ersten Zeiten mal.
Sägelt schnell,
ja, jetzt ist es gut, jetzt ist es im Griff, ja. Ja, und dann habe ich dann aber noch so ein paar andere Ausflüge müssen machen in die Berufswelt. Also zu einem Siebdrucker hat man mich einmal dann noch geschickt. Dort habe ich irgendwie meinen ersten richtigen Ballari, sagt man da, beieinander, einfach wegen diesen Lösungsmitteln.
Was ist ein Ballari?
Ballari, ja, einfach so, also die anderen machen es mit Alkohol.
Ah!
So. Das ist so. Und dann, König ist eigentlich gewesen, dass man mich dann noch eine Woche zu einem Töpfer verfrachtet hat, wirklich im letzten Krachen, den es gegeben hat, und dann konnte ich nicht heim. Und dort habe ich dann eine Woche lang Glasuren klopfen müssen. Und das hat mir dann wirklich überhaupt nicht gepasst. Und dann ist dann Goldschmied klar gewesen, dass ich das will. Und dann musste ich die Aufnahmeprüfung machen von der Kunstgewerbeschule, bis ich dann die Lehrstelle bekommen habe. Das war so der Weg gewesen.
Wenn man in der Lehre ist, macht man ja viele Fehler. Und wenn ihr Fehler macht als Goldschmied oder als Goldschmiede-Lehrling, dann gehen ja irgendwie Saphire in Brüche oder Gold zersplittert oder so.
Ja, das kann es geben, ja.
Wirklich?
Ja, klar. Also in der Lehre natürlich noch viel mehr. Löten ist irgendwie so ein Thema natürlich, wenn es einfach dann zu warm wird und halt dann eine Branche plötzlich ein Fladen wird. Also mindestens einmal teilweise. Man kann das auch perfektionieren, aber der erste Moment, wo es passiert, ist dann schon Hammer. Ja. Also das macht nicht wirklich Spass. Und Steine natürlich auch, wo können kaputt gehen. Also man kann auch einen Diamant schliessen. Irgendwie einen Schlag drauf, dass der versplittern kann, zum Beispiel. Das wird dann schon lästig, ja.
Was sind heikle Steine?
Also heikle Steine sind mal sicher Opal. Also sie sind nicht grundsätzlich heikel, aber wenn man es am Finger trägt, dann sind sie sicher heikel. Und Smaragde sind auch so Geschichten. An einem Finger ein Smaragd, der irgendwie dann in einer gröberen Dimension kostet. Der an eine Türfalle anklepfen, dass... Ich habe dann ja, einen Bruch gegeben. Oder Kajelo natürlich auch, also bei mir.
Ein Smaragd, der zerbricht?
Kann, ja. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, nur schon beim Anschauen kann er auseinander, ja.
Wenn ihr sagt gröber, was heisst denn ein gröberer Preis?
Ja, wenn man auch ein Auto überkommt für den Preis vom
20'000?
Vom oder noch mehr.
50'000?
Ja. Ja.
Ist das jetzt wahrscheinlich nicht etwas alltäglich, dass jemand mit einem 50'000-fränkigen Smaragd herkommt und sagt, bitte machen wir einen Ring daraus?
Nein, oder? Das ist nicht alltäglich, aber das kommt vor. Oder Schwarzopal zum Beispiel ist auch ein Stein, der sehr teuer ist. So.
Wenn jetzt jemand einen 50'000-fränkigen Ring will, wo ein Smaragd eben drinnen ist, ist das etwas, was ihr gerne macht oder was ihr eher Blut schwitzt, weil ihr wisst, der kann so verjetten?
Also ich mache es gerne und schwitze Blut dabei. Also es kommt dann natürlich noch darauf an, von wem ist der Stein, bringt der Kunde den Stein mit, dann ist es nochmal eine andere Geschichte, oder verkaufe ich ihm den Stein, wenn er den Stein mitbringt, dann muss man einfach mal sagen, dass der kann kaputt gehen, also auch beim Fassen natürlich dann. Das wäre dann wieder die Geschichte vom Fasser, wo dann eigentlich zuhilft, um den Ring fertig zu machen. Und wenn er von mir ist, dann ist es ganz klar mein Risiko, also dann sagt der Steinhändler logischerweise mal, ich habe ihn verkauft, jetzt ist er nicht mehr mein. Und der Juwelenfasser sagt, ich mache ihn innen, aber wenn er kaputt geht, ist es nicht mein Problem. Und das gibt dann schon mal eine Nacht, wo man dann am Studieren ist und so, und dann vielleicht auch nochmal fragt und nochmal vorbeigeht. Und
wo geht denn dir ein 50'000-fränkiger Smaragd aufgabeln?
Aufgabe ist gut, ja. Also da gibt es Steinhändler in der Schweiz, die so etwas haben, wo man dann anrufen kann. Es kommt dann auch darauf an, wie konkret weiss jetzt der Kunde, wie der Stein soll aussehen. Also muss der rund sein oder muss der achteckig sein oder quadratisch oder so. Wie viel Karat darf der haben? Und wenn er das genau weiss, dann geht man auf die Suche. Das wird dann ein bisschen schwieriger. Oder er will vielleicht einfach ein Smaragd.
Und wie kommt der dann nachher nach Flaville?
Der kommt mit der Post auf Flaville. Oder teilweise wäre es dann auch gebraucht. Also wenn er mein ist, dann schicke ich ihn nicht mehr so gerne mit der Post. Dann kann es gut sein, dass ich mit dem Stein zum Fasser fahre und ihn bringe und ihn auch wiederhole.
Aber der Edelsteinhändler, der tut das irgendwie so in ein Päckchen und schickt einfach 50'000 Franken.
Ja.
Das erstaunt mich.
Ja, es gibt noch ganz anderes, was da hin und her geschickt wird.
Ist noch nie etwas weggekommen?
Mal einmal, das war ein ziemlicher Frust. Also es war nicht so teuer, das war ein Bernsteinkettchen von einem Kind, also eines, das man so zum Draufbeissen braucht. Und eine Perlkette, die ist nicht mehr retourgekommen. Das Päckchen ist auf der Post aufgemacht worden und das hat dann gefehlt. Das war einmal ein Problem, das die Post eine Weile lang hatte. Und dann ist es natürlich dann sehr eklig, also vor einer Kundin anzustehen und zu sagen, ihre Perlenkette ist weg, sie dürfen sich jetzt eine andere aussuchen. Mhm. Weil die Perlenkette war auf einem runden Geburtstag. Und das macht dann keinen Spass, also auf beiden Seiten natürlich nicht. Oder?
Die sagen eben, nachher geht ihr dem nach und er hat man gemerkt, bei der Post hat jemand die Päckchen auf da und er hat sich aber dann so erledigt,
dass man die erledigt,
Person
ja.
hat gefunden. Also,
genau, ja.
Ja. Ja. Aber ich begreife schon, dass man da manchmal ein bisschen schlaflose Nächte hat, wenn ich mir vorstelle, da könnte so heikle Post kommen, oder?
Ja, es gibt auch Momente, wo man dann wirklich verzweifelt wartet drauf. Also irgendwie am Morgen ist das Päckchen noch nicht gekommen und dann nochmal anrufen und dann vielleicht auch im Fasser nochmal anrufen und sagen, ist es wirklich weg. Super ist, wenn er es dann nicht geschickt hat, dann ist alles in Ordnung und ganz lässig, einfach wenn es dann auf dem Tisch ist. Und alles drinnen und alles perfekt und der Stein ist ganz und sieht alles gut aus. Ja.
Dann kann man aufatmen.
Dann kann man einen Kaffee trinken und finde ich, es wird ein schöner Tag, genau.
Aber der wandert dann sofort bei euch in Safe oder in Tresor?
Ja.
Schon,
ja,
oder?
Mehr oder weniger, ja.
Mehr oder weniger.
Wobei es schon, also nicht mehr so alles im Tresor ist, also mindestens unter dem Tag liegt relativ viel offen rum im Atelier. Also wie ich das auch muss sehen.
Wo ihn so ein bisschen inspiriert,
was ja, daraus und auch einfach so, was kommt dann an, was mache ich jetzt das zuerst und dann das als nächstes unter Kombinationen. Dort braucht es irgendwie noch eine halbe Stunde dann zwischen denen, wo ich mal warte, bis ich weitermache, dann nehme ich das zwischen denen. Also ich arbeite immer so ein bisschen an verschiedenen Sachen gleichzeitig nebeneinander.
Mit so teuren Sachen habt ihr weniger Zeit. Ihr habt nicht euch aber auch so müssen entschliessen, wo ihr 28, 29 seid, so einen Schritt zu machen, Geld in die Hand zu nehmen und einen eigenen Laden zu kaufen. Ihr seid nach Flaville gekommen. Warum?
Ja, ich bin, in selber eine Zeit war die Frage, heiraten, Mutter sein oder meine Berufung, ein Coiffeur-Geschäft. Und bei dort war gerade stellenlos und irgendwie habe ich aus dem Bauch raus mich entschieden und habe gedacht, ja, ich gehe jetzt einmal da zu dem Herrn Sieber. Ich habe gewusst, er ist ein bisschen älter, habe dann nochmal nachgefragt, wie alt er ganz sicher ist. Ich habe erfahren, dass er 64 ist und dann bin ich einfach drin und gedacht, jetzt hat er die letzte Typen unter den Huben um 23:30 ein bisschen gegaunet und habe gesagt, lassen Sie. Ja, erfahren Sie, sind 64 und ich werde 30. Wir haben beide die gleichen Probleme, Zukunftsprobleme. Ob ich zu ihm arbeiten kann, müssen wir nicht so viel schauen. Aber einfach, wenn er den Laden verkaufen würde, wäre ich die, die ihn gerne übernehmen würde. Und dann sagt er, sie schickt gerade den Himmel, wir haben gerade alle gekündigt. Also bin ich im richtigen Moment am richtigen Ort gewesen. Und dann habe ich 12 Plätze gehabt, 2 Hände.
12 Plätze, also der hat 12 Leute gleichzeitig
bei dem. Ja, es sind 12 Plätze gewesen und er hat gesagt, ja, eine Woche ist das noch so ein bisschen hin und her gegangen und er ist gerade auch in einer Verhandlung noch gewesen und eben so und ich habe gedacht, ja, wir warten jetzt und dann habe ich immer natürlich schon ein Zittern und einfach gedacht, und ich will jetzt einfach das und ich mache die Heike Haar, oder? Es gibt jetzt einfach das Geschäft, oder? Und dann wäre ja auch noch eine Maskenbildnerei, wäre auch noch so ein bisschen eine Ordre gewesen, die mir auch immer gefallen hat. Und so hat sich dann das in einer Wut mal angerufen, gesagt, sie könnte das Geschäft haben. Und dann bin ich am Nachmittag zum Maler und habe gesagt, 14 Tage sind wir da. Streichen. Ich habe bei ihm 14 Tage eingeschafft und er hat 14 Tage bei mir ausgeschafft. Und dann ist die Sache so über die Bühne gelaufen.
Super Übergang.
Super, und geschafft hat man einfach immer. Und dann ist natürlich so, dann hat man das im Flow irgendwie ein bisschen gehört, weil teilweise Kunden auch gefragt haben, ja, gibt es denn da einen neuen Laden? Und es ist da gerade etwas, der Vater von dieser Mode war der Urs Gehrschüler. Der ist hier im Dorf auch am Organisieren. Er hat dann gehört, da vorne gibt es einen Quaffenladen. Und so hat dann dortmal der Dorffotograf, der weiß er, geschickt, soll ich fragen. Der kommt und sagt, ich mache eine Modenschau, wollen Sie mitmachen? Dann sage ich, jawohl, aber nur, wenn ich alle Haarschnitte machen kann. Weil ich mache nicht eine Modenschau, wenn es nicht meine Haarschnitte sind. Ich komme nicht.
Wenn ihr das von der Modenschau sagen, muss man vielleicht vorausschicken, dass es da eine zeitliche Tradition hatte, dass man so Modenschauen hat gemacht. Da haben die verschiedenen Geschäfte von Flavio mitgeholfen. Kleider, Taschen, Schuhe. Und ihr seid nachher für die Haare gefragt worden.
Aber das war die erste Modenschau und die hat man hier rein gemacht.
Hier, in diesem Saal?
Wo wir hier sitzen.
Da im Rössli.
Es waren 8 Geschäfte. Sie sind zusammengekommen. Und, ja, und dann
irgendwie. Wer sind ja auch ein Modell gewesen?
Die hat er dann gebracht. Und die sind dann einfach noch kurz vorne rasch in den Laden gekommen.
Also Models oder Leute
aus Flaville? Nein, Leute aus Flaville.
Ist jemand noch da, der dann gelaufen ist bei dieser Modenschau?
Da vorne, das ist mein Meisterprüfungsmodell. Wo schon...
Die Dame im grünen Pulli?
Ja, jawohl, ja.
Mit einer Frisur von euch?
Ja, ja. Ja, sie ist im 77 sogar mein Meisterprüfungsmodell gewesen und ist immer noch da. Ja.
Und hier, da hat es einen Haufen Leute gehabt, wie jetzt, und in der Mitte ist ein Gang gewesen, und
ja,
da sind wirklich die Frauen defiliert.
Wir sind da hinten in diesem Zwischengang, oder, hat man die Frisuren wieder aufgemöbelt, oder?
Für das muss ich schnell sagen, auf rechter Hand geht ein Gang weg, hinten in einen grossen Saal.
Ja.
Und das ist so wie ein Zugang in diesen schönen Altsaal da.
Jawohl. Und jetzt kommt man gerade, da ist die Kollegin, oder, wo Tätschmeister gsi sind, oder? Da war eine Grafikerin gsi und auch die von der Zeitung. Es war einfach das Teamwork gsi. Miteinander da, denkt, jetzt machen wir mal etwas, oder? Und dann hat man das gemacht. Und ich weiss noch, dann haben sie gefragt, du, wie heisst dein Laden? Dann sage ich, Jesus, sag doch einfach Brigitte, oder? Und so ist das, weil man gar keine Zeit hatte, zum Überlegen, sondern ist ja Schlägel weg und ist es gegangen. Und am anderen Tag hat man wieder geschafft, oder? Und so ist es bis heute ein Laden.
Aber dir hat etwas vorhin gesagt, ich habe mich wollen entscheiden zwischen Geschäft oder Familie.
Ja.
Und das war für euch klar, es ist das Geschäft.
Es war der Beruf. Und dann das Geschäft, oder? Ja. Weil einfach ich eine Art immer eine Liebe zu den Haaren und einfach zu den Leuten und was man machen kann. Irgendwie, ich habe es einfach immer gern gehabt. Also wenn ich jetzt, ob ich in London war oder ich bin auch in Paris, ich immer denke, ah, das könnte ich jetzt so machen oder so. Dann habe ich eine Art dort schon irgendwie gedacht, ah, das könnte ich, das wäre eine Frisur, die ihr passen würde.
Also ihr seid quasi zur Weiterbildung nach Paris, ja, und London ein bisschen schauen, was es gäbe, und für neue Trends da nach Flaville zu bringen.
Ja, oder auch für meine Kundinnen. Und dann dementsprechend, was sie dann mitgebracht haben, habe ich dann wieder etwas daraus gemacht. Oder? Aber ich habe immer geschaut, also es ist immer im Prinzip meine, einfach meine Freude gewesen, einfach um die zu verschönern. Und dann ist es zum Hobby geworden, der Beruf, oder? Ist dann eben zum Hobby geworden. Und das Hobby hat man dann eben ausgedehnt. In dem hat man einmal die Modenschau und einmal die. Und dann hat man einfach immer die Modenschau gemacht. Es gibt 2 Modenschauen gibt pro Jahr. Und es ist einfach auch ein Teamwork miteinander. Man ist ja zusammen dann ausgegangen und bis man da rausgebröselt hat, oder? Wenn man alles macht, hat man immer lange Nächte.
Ich war ja diese Woche bei euch im Geschäft, mal ein bisschen schauen, wo ihr arbeitet. Ihr habt ein Team, das schon lange so in dieser Besetzung zusammen ist. Ihr habt mir Foto auch gezeigt. Und dort muss ich tatsächlich sagen, das hat extrem viel Festfoto. Also man sieht wirklich euer Team immer die wieder mit Champagnergläser oder lustig zusammensitzen, wahnsinnig lachen. Ist das ein bisschen Familie?
Ist Familie. Und wir haben uns diese Woche wegen ihnen eingeschwemmt. Es hat schon die ganze Woche Champagner gegeben.
Ich hätte jetzt das nicht gesagt, aber es ist tatsächlich so, dass dort eine Prosecco-Flasche gestanden ist. Und was mir auch aufgefallen ist, als ich reinkam, haben alle mir zuerst auf die Haare geschaut. Das hat mich fertig gemacht, muss ich euch ehrlich gesagt sagen. Ich bin erst sofort am nächsten Tag im Bahnhof gerannt, eine Frisur machen. Ist das so, wie ihr die Leute anschaut? Zuerst auf die Haare?
Ich schaue es gerade vorne auf. Der Schule. Eben, und dann ist das eine Art bei mir drin. Und es ist effektiv so, wenn ich jemandem darf die Haare schneiden, dann ist der bei mir einfach drin. Oder? Ich weiss, wie er ist, was er hat. Das ist bei mir einfach, das geht tiefer. Es ist nicht einfach ein bisschen abgeschnitten, weil meine Haarschnitte sind die, die ich oben lasse, nicht die, die ich abschneide.
Sag jetzt noch schnell, was ihr mit denen macht, die man abschneidet. Ich denke doch immer, man könnte so, ich weiß doch nicht, was brauchen, für ein Küsse zu stopfen. Oder also, irgendwie so, was machen wir mit all diesen Haaren?
Also, das hat Zeiten gegeben, dass Menschen Haare, oder? Gesammelt worden sind gegen die Marder. Also ich musste eine Weile lang einfach die Haare sammeln. Eine Kundin hatte immer Marder, die den Kabel bei dem Auto durchgefressen hat. Und die hat irgendwie so Haare getan. Und sonst gibt es halt einfach einen Haufen. He? Also Haare, abgeschnittene Haare sind nicht so schön. Also es ist wie das Haar in der Suppe. Also es hat einfach abgeschnittene...
Ist nicht mehr lebendig.
Ist nicht mehr lebendig, oder?
Da geht es einfach in die Köder.
Köder.
Der hat hier auch ein bisschen Köder.
Ja.
Er hat alle teuren Köder.
Ja, das ist, also wir schneiden auch, also sägen ab oder feilen ab, aber das tue ich dann schon sammeln und einschicken. Das ist ein bisschen eine andere Ausgangslage. Das wird dann schon mit Vorsicht behandelt und schön gesammelt. Ja.
Also das Gold so zusammentüpferlet mit dem Fingerspitzen? So.
Nein, da hat man einen Pinsel, wo man es dann zusammenwischt. Die einen machen das jeden Abend. Ich bin dort ein Chaot, ich vergesse das manchmal. Und man kann es auch am anderen Tag noch machen. Und dann hat es unten dran, einfach beim Werkbank, hat es ein Fell, wo dann das Ganze gesammelt wird. Und irgendwann kommt es in die Büchse und dann eingeschickt. Schicke ich sie und dann wird es dort eigentlich wieder recycelt und kommt dann auf mein Goldkonto. Das ist dann, wo man für sich, wenn ich irgendwie Gold einkaufe, dann dort abbuchen lasse.
Ihr habt vorhin gehört, dass Frau Weibel nach London, Paris ist gegangen, um sich so Inspiration zu holen. Ihr habt ja selber Ringe kreiert, habe ich gesehen, ich bei euch auch vorbeischauen, mit was Spitzen integriert sind. Das ist so etwas, was ihr wahrscheinlich speziell macht. Ich weiß nicht, ob ihr der Einzige seid, der das so in der Schweiz macht, aber ein Spitzenring. Jetzt müsst ihr das ganz kurz noch schildern, wie die aussehen.
Das sind Ringe, die alte St. Galler Spitzen oben drauf haben. Die sind in Silber. Die Ringe sind entweder weiß oder geschwärzt, haben Perlen dazu oder schwarze Diamanten. Und entstanden ist das so ein bisschen, es ist immer das Thema, wieder neue Oberflächen zu finden und zu suchen. Und angefangen habe ich mal mit Seidengasen eine Oberfläche zu machen. Und das war mal so der erste gewesen. Und dann hat jemand, den ich kenne, hat das alte Stickereihaus geräumt. Und die haben im Estrich die kistenweise Sachen gehabt. Und die habe ich dann bekommen. Und dann geht es halt los mit Pröbeln. Also wie macht man das? Dann am Anfang auch noch nicht, wie man das technisch am geschicktesten löst. Und dann
aber wenn ich jetzt dort bei diesen Ringen würde, irgendwie ein bisschen pickerle, dann kommt er dann nicht unter dem Gold und dem Silber wirklich Spitzen führen.
Nein. Das ist einfach ein Modell, das ich mache aus diesen Spitzen. Das gibt eine Form und das wird dann einmal gegossen. Also jeder Ring gibt es einmal. Und das ist dann schon massiv, Silber oder Gold. Also nicht irgendwie darunter unten noch Textils. Das,
also wenn man das schauen will, dann hat ihr eine Website www.hfli-goldschmiede. Da sieht man das, genau, ja. wie die Spitzenringe aussehen. Etwas ganz Spezielles. Ihr müsst noch ganz schnell, Frau Weibel, sagen, ihr seid einmal eurer Kundin hinten nachgereist nach Korea.
Ja, das stimmt. Also, man hat hier die Mesh gemacht. Und dann sagt die Kundin mir und sagt, ja, den nächsten Mesh müssen Sie halt auf Korea machen kommen, oder? Und dann sage ich, passen Sie auf, was Sie sagen. Ich kann umsetzen. Oder? Dann sagt sie, sie lädt mich ein, ich kann bei ihr wohnen und, oder? Also das war im Januar gewesen. Und dann sind wir dort etwa 6 Leute gewesen. Und der Zeitpunkt war da, wo ich gedacht habe, das war im 87 gewesen, das Jahr vor der Olympiade. Und ich dachte, so, jetzt könnte ich gehen. Also jetzt stimmt es zu Hause, oder? Und dann habe ich ihr angerufen und gesagt, ja, jetzt wäre es soweit. Dann sagt sie, ich soll kommen. Und dann bin ich in der geschafft bis dran an. Und dann, das war in Seoul. Gewesen. Und habe sie weder besser gekannt, bin einfach gegangen, oder? In den Flügerin und dann Gott gebe, oder? Also, jetzt fliegst du mal. Und dann, weil ich bin nicht bereist, dass ich gern gehe, und dann, ich gehe einfach nur dort hin, wo der Flüger zu Zürich landet und am anderen Ort wieder.
Und dann seid ihr in Korea ausgestiegen und warst ein bisschen überrumpelt gewesen von dem Asien, oder?
Ja, natürlich. Also das ist natürlich für mich eine herzige Sache, weil mich hat man ja im Flüger nicht einmal verfolgt, dass ich heute Abend in die Ferien gehe, oder?
Wir müssen das ein bisschen abkürzen, aber ihr habt nachher in Korea euren Weg gefunden, wie ihr euch dort etwas wohler gefühlt habt.
Ja, dann habe ich gesagt, könntet ihr mal nicht einen Coiffeurladen organisieren? Weil das sind ja so Deutschschweizer, die dort sind. Und die müssen dort auch zum Coiffeur. Dann habe ich einfach dort wieder ein bisschen Haar geschnitten. Und ich war auch in Panmunjom oben gewesen. Und als erstes, was ich gesehen habe, dort war natürlich auch wieder der Coiffeurladen gewesen, oder? Und so ist man dann. Und er hat den Krömel natürlich wieder drin. Er hat den Koffer mit 6 Rädchen, wo ich heimgekommen bin. Oder? Zuerst noch, weil ich nicht gewonnen habe, wieder einen frischen Koffer geholt, weil einfach alles nicht mehr reingepackt hat.
Aber der Weg, eigentlich, wie ihr euch das Korea erschlossen habt, ist über
ein Koffer. Über die Haar. Ist über die Haar, so wie ich auch Rucksackfrisuren mache. Wir gehen jetzt in den Berg. Und hat dort einen, den im Mismar oben, der Kundin auch die Haare geschnitten. Also ich.
Also ihr seid unterwegs für die Haare, könnte ja man sagen. Ich möchte euch ganz herzlich danken. Merci vielmals, Brigitte Weibel, seid ihr in das Persönliche. Herzlichen Dank, Ueli Hefeli. Und merci euch, dass wir hier im Nefs Rössli in Flaville haben dürfen sein. Euch allen einen schönen Sonntag.
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.